Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Darum schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 9. Wir lesen die Verse 57 bis 62. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, das ist zu dem Herrn Jesus: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen, meinen Vater zu begraben. Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Herr Jesus, du hochgelobter Sohn Gottes, du König aller Könige, dies ist dein Wort, das wir hören wollen, das wir bewegen wollen. Und darum rufen wir dich an und wir bitten dich um deine Gnade, um deinen Geist, um deine Gunst, dass du selbst uns schenkst, dass wir dein Wort verstehen, dass wir es zu Herzen nehmen und dass wir verändert werden. Herr, dass wir es tun zu deiner Ehre. Unser König, hab Erbarmen mit uns und segne uns durch dein Wort des Lebens. Wir bitten es in deinem Namen und zu deiner Ehre allein. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Letzten Sonntag haben wir uns intensiv damit beschäftigt, dass der Herr Jesus hier in diesem 9. Kapitel insbesondere seine Jünger korrigiert. Er musste sie sogar tadeln und streng zurechtweisen. Und erinnere dich daran, dass das zum Leben eines Jüngers dazugehört. Wenn du ein Schüler Jesu Christi bist, wenn du ein Jünger Jesu Christi bist, dann wird der Herr dich korrigieren. Und weißt du was? Das haben wir letzten Sonntag gehört. Das hat etwas mit seiner Liebe zu tun. Denn es heißt in Offenbarung Kapitel 3, Vers 19, da sagt der Herr Jesus: Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Das ist, was der Herr Jesus Christus tut. Überführt er auch dich? Zeigt er dir Dinge in deinem Leben? Ich rede nicht davon, dass er dir Dinge zeigt in dem Leben anderer, sondern ich frage dich, ob er dir Dinge zeigt in deinem Leben. Und zeigt er dir die Dinge sogar so, dass du das erkennst, dass Dinge falsch sind und dass du das anpasst und veränderst und dass du dann tatsächlich auch Fortschritte machst? Denn darum geht es, dass du dem Herrn Jesus ähnlicher wirst. Das hat er gesagt in Lukas Kapitel 6, Vers 40, vielleicht erinnerst du dich. Da sagt er: Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer, jeder aber, der vollendet ist, also jeder Jünger, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Es geht also alles um Christusähnlichkeit. Es geht darum, dass wir verändert werden in sein Ebenbild. Und was haben wir von dem Herrn Jesus hier gelernt in Kapitel 9? Dieser Herr Jesus ist vollkommen ausgerichtet auf Jerusalem. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben. Er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, um für sich selbst zu leben. Er ist gekommen, um sein Leben hinzugeben. Und er geht diesen Weg und nichts und niemand hält ihn auf. Er wird sich opfern, er ist vollkommen entschlossen und die Versuchung war sogar groß, Feuer vom Himmel regnen zu lassen, um alle seine Feinde zu vernichten, dass er nicht vielleicht diesen Weg gehen muss, sich das bieten zu lassen. Aber nein, er geht wie ein Lamm den Weg zur Schlachtung. Was müssen wir denn lernen, wenn wir sein sollen wie unser Herr und Meister? Dann müssen wir lernen, dem Weg dem Lamme nachzugehen, in seinen blutigen Fußspuren. Und die Jünger hatten ein Problem. Sie wollten lieber auf dem Berg der Verklärung wohnen und sie wollten lieber Feuer vom Himmel rufen und sie fragten sich, wer ist wohl der Größte unter ihnen? Dabei hatte Jesus ihnen gesagt in Lukas 9: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Wir müssen also von unserem Herrn und Meister lernen, nicht für uns selbst zu leben und selbst zu verleugnen, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Das bedeutet es, ein Nachfolger Jesu Christi zu sein. Und das sehen wir heute noch einmal. Lukas betont es sehr. Auf seinem Weg, den Jesus Christus sehr entschlossen geht, begegnen ihm hier drei Männer. Drei Männer, die ihm nachfolgen wollen. Doch Christus erforscht ihre Herzen. Sie alle drei nennen ihm Herr. Sie alle sprechen ihn mit Herr an. Aber schau mal, sie alle drei werden von ihm überführt. Es heißt nämlich in Offenbarung Kapitel 2, da sagt der Herr Jesus, dass alle Gemeinden erkennen werden, dass er es ist, der Nieren und Herzen prüft. Und so kennt er diese drei Männer. Ja, er kennt sie besser, als sie sich selbst kennen. Und er deckt noch auf, was in ihrem Herzen da ist, was aus dem Weg geräumt werden muss. Er zeigt ihnen auf, dass sie noch nicht hundertprozentig ganz diesen Weg der Nachfolge gehen wollen. Aber Christus ist vollkommen entschieden. Es gibt keine Kompromisse, kein Zurück. Und so sollen auch seine Jünger sein. Christus deckt auf, wo diese drei Männer noch nicht ganz entschieden sind. Und denkt daran, Lukas schreibt das alles auf, Theophilus, der viel von Christus gehört hatte. Und damit wird auch die Frage an ihn gestellt. Wirst du von ganzem Herzen nachfolgen, Theophilus? Wirst du diesen Weg entschieden gehen, komme, was wolle und keine Kompromisse eingehen? Und die Frage wird auch dir gestellt durch Gottes Wort. Was ist mit dir? Gibt es Dinge, die dich davon abhalten, die dich daran hindern, wirklich von ganzem Herzen diesen Christus nachzufolgen? Wo überführt dich der Herr heute und mich? Wo brauchst du Ermahnung und Korrektur? Der erste Mann nennen wir ihn Herr Unbedacht. Den zweiten Mann nennen wir ihn Herr Unbereit. Und der dritte Mann nennen wir ihn Herr Unbeständig. Und wenn wir nachdenken über Herr Unbedacht und Unbereit und Unbeständig, dann lasst uns das, was wir hören, auf unser eigenes Herz anwenden, auf das der Herr uns zurechtbringt. Denn das drückt seine Liebe uns gegenüber aus. Also erstens, die Begegnung mit Herrn Unbedacht. Herrn Unbedacht. Vers 57. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Also der erste Mann spricht ihn direkt an. Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Dieser Mann ist anscheinend sehr entschieden. Er drückt sich sehr klar aus, er ist überzeugt, er ist schon beinahe begeistert, enthusiastisch. Er sagt, ich will dir nachfolgen. Und das ist nicht alles, was er sagt. Er fügt noch hinzu, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Das klingt beinahe so wie so ein feierliches Versprechen, wie so eine eidliche Erklärung. Ich will das machen. Und wohin du auch immer hingehst, ich bin dabei. Das ist sein Entschluss. Und dieser Mann, das erfahren wir dann durch Matthäus Kapitel 8, war auch nicht irgendwer. Er war ein Schriftgelehrter, erfahren wir dort. Das heißt jemand, der im Volk Autorität hatte, der etwas zu sagen hatte. Er war es, der sagt, wie man die Heilige Schrift auslegt und wie man sie dann juristisch anwendet auf die einzelnen Fälle im Volk. Er war ein Leiter. Und der kommt jetzt und nennt den Jesus Herr und sagt, er will ihm folgen. Eigentlich könnte man denken, dass das doch ein Kompliment ist. Das müsste den Herrn Jesus doch schmeicheln, menschlich gesprochen. So einen müsste man doch eigentlich mit Handkuss aufnehmen in den Kreis der Jünger. Ein Schriftgelehrter, endlich mal einer. Aber wie reagiert Christus darauf? Sagt er jetzt, prima, schöne Überraschung, komm, folge mir. Du kannst gleich zu meiner Rechten laufen. Super. Denn der Herr Jesus Christus ist der Erforscher der Herzen und er legt hier seinen Finger in eine Wunde. Er verweist genau auf das Problem des Herzens dieses Mannes. Er ist Herr Unbedacht. Das heißt, er verspricht Großes und er scheint sich aber nicht wirklich im Klaren zu sein, was er dort verspricht. Vielleicht hat dieser Mann die Macht Christi gesehen, seine weisen Worte gehört, seine Macht über Dämonen und über Krankheiten und er hat gesehen, wie die Leute den Herrn Jesus bewunderten und feierten. Und er wollte zu diesem starken Herrn gehören. Zu diesem ruhmreichen Lehrer. Und vielleicht dachte er auch, wir wissen es nicht, dass das mit Ehre und Macht und Reichtum verbunden ist, nur mit Triumph und dem Applaus der Menschen. Er scheint noch nicht verstanden zu haben, was es bedeutet, Christus zu folgen. denn das bedeutet, heimatlos zu sein in dieser Welt. Jesus sagt, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Also ein Fuchs hat eine Höhle und ein Vogel hat sein Nest. Der Menschensohn hat keinen Platz auf Erden. Er reist umher wie ein Heimatloser und er erfährt Abneigung. Denkt daran, was der direkte Kontext ist. Er zog durch Samaria und sie nahmen ihn nicht auf. Er fand dort keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Denn so geht es dem Menschensohn in dieser Welt. Er gehört zum ewigen Königreich und die Welt nimmt ihn nicht an. Vielleicht dachte der Schriftgelehrte an seine Vorteile, an eine glorreiche Zukunft, die ihn jetzt erwartet in Jerusalem. Aber er erkannte noch nicht, dass der Herr Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, um abgelehnt zu werden, um verworfen zu werden. Es geht bei Christi Kommen um Erniedrigung, um Entbehrung, um Ablehnung bei den Menschen und um vertrieben zu werden und verfolgt zu werden und heimatlos zu sein. Du willst mir nachfolgen. Du sagst, wohin ich auch immer gehe. Bist du dir im Klaren, was das bedeutet? Du hast gar keine Ahnung, wohin ich gehe. Ich gehe nach Jerusalem, um verworfen zu werden. Ich habe hier keinen Platz auf dieser Erde, verstehst du? Jedes letzte Tier hat einen Platz, aber nicht der Menschensohn. Er wandert von Ort zu Ort als Heimatloser und er verkündigt das Reich Gottes. Und in dieses Reich wird er wieder einkehren. Er bleibt nicht hier auf dieser Welt. Wenn du mir nachfolgen willst, weißt du, was das bedeutet? Du musst diesen Weg teilen. Du wirst keinen Platz mehr haben auf dieser Welt. Du bist jetzt in einer angesehenen Position. Du bist jemand in der Gesellschaft. Du bist geachtet und Leute würden dich mit Begeisterung aufnehmen in ihre Häuser, denn du bist ein Schriftgelehrter. Aber das wird sich alles schlagartig ändern, wenn du zu mir gehörst. Deine eigenen Hausgenossen werden sich gegen dich wenden. Deine Synagoge wird dich ausschließen. Deine Freunde, deine Kollegen, der Hohe Rat wird dich verwerfen. Sagt Jesus das nicht in Matthäus Kapitel 10? Da heißt es, es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn ich bin gekommen, die Menschen zu entzweien. Den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Verstehst du, was das bedeutet, mir zu folgen? Bist du dem Klaren, was du da versprichst? Ich gehe, um verworfen zu werden. Ja, diese Welt nimmt mich nicht auf. Wir Menschen sind schnell dabei, große Versprechungen zu machen und wir sind uns häufig nicht bewusst, was das eigentlich kostet, dann diese Versprechen zu halten. Die Worte dieses Mannes erinnern uns ja im Grunde auch an die Worte des Apostels Petrus, der beinahe schwor, ich gehe mit dir, komme, was wolle. Und selbst wenn sich alle an dir ärgern, ich auf jeden Fall nicht und ich bin bereit, mit dir zu sterben. Was konnte er von diesem Versprechen halten? Er ahnte überhaupt nicht, dass Christus sich wirklich hingeben wird in den Tod. Die Frage für die Nachfolger Jesus darum, hast du wirklich gründlich nachgedacht? Oder bist du ein Herr oder eine Frau unbedacht? Deswegen sagt Lukas später in Lukas Kapitel 14, hör einmal ab Vers 28, denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe? Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten. Und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und er konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um mit einem anderen König sich in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Hast du darüber nachgedacht? Christus ermahnt uns, dass wir darüber nachdenken sollen. Wir sollen uns Gedanken machen. Er macht uns nichts vor, er verheimlicht uns nichts. Selbst die geringsten Tiere haben ein Leben in gewisser Ruhe und Frieden und Geborgenheit und Sicherheit und ihr Eigentum mit ihrer Höhle und ihrem Nest. Aber Christus nachzufolgen kann bedeuten, alle Geborgenheit und Sicherheit und Eigentum und Wohlstand und Unversehrtheit, Heimat und Freiheit, Gesundheit, alles zu verlieren. Das kann es bedeuten. Die Frage ist, ob ich bereit bin, mit Christus diesen Weg der Entbehrung zu gehen. Denn Christus sagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Ist sich dieser Mann wirklich bewusst, was es bedeutet, den Herrn Jesus zu folgen? Und sind wir uns das wirklich? Wie viel von diesem Herrn unbedacht steckt auch in uns? J.C. Ryle hat es einmal verglichen mit jemand, der unbedingt Soldat werden will und jetzt hat er eine nette Uniform und hat so einen Namen und Rang bekommen und bekommt Lohn und hat bei all dem völlig vergessen, dass er ja in den Krieg gehen muss. Dass das dieser Weg, den er dort eingeschlagen hat, dass es bedeutet zu kämpfen, zu leiden, zu wachen, Narben und Wunden zu erhalten, vielleicht sogar zu sterben. Jesus folgen meint nicht, unter Applaus das Bundesverdienstkreuz verliehen zu bekommen auf dieser Welt, sondern das Kreuz auf sich zu nehmen und einzugehen, alle Ehre bei den Menschen zu verlieren. Das ist es, was es bedeutet. Im Grunde ein Heimatloser auf der Erde zu werden. Und ich übertreibe nicht, das ist das, was der Hebräerbrief uns lehrt. Nachdem alle Glaubenshelden aufgelistet werden, heißt es dann da in Hebräer Kapitel 11, sie bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf Erden seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Das ist die ewige Ruhe, wo wir unser Haupt hinlegen. Und darum heißt es in Hebräer Kapitel 13, wo die Rede davon ist, dass Christus verworfen wurde, da heißt es, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das heißt, wir Christen leben bewusst die Heimatlosigkeit. Und es gibt Menschen, die mögen sehr begeistert zunächst sein vom Christentum und sagen, ja klar, überall, wo dieser Herr Jesus hingeht, da will ich mitgehen. Aber haben wir bedacht, was es bedeutet? Haben wir. Darum sagt Jesus in Johannes Kapitel 15, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von dieser Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, denkt daran, dass ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Hast du das bedacht? Bist du dir dessen im Klaren? Und wir wollen nichts heraufbeschwören, aber die Schrift sagt, dass wir darüber nachdenken sollen. Denn die Zeit mag näher und näher kommen, dass es wieder etwas kostet, Christ zu sein. Und darüber muss man sich ernsthaft Gedanken machen, damit wir eben nicht Schönwetter-Christen sind, die fliehen und aufgeben, wenn es schwierig wird. Erinnerst du dich an dieses Gleichnis von den vierfachen Ackerboden, wo Jesus sagt in Lukas 8, die aber auf dem Felsen sind die, welche sie hören und das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung, vielleicht besser übersetzt sogar, der Zeit der Prüfung, fallen sie ab. Sag, bist du so ein Herr unbedacht? Nun, in jedem von uns steckt etwas davon. Und darum müssen wir flehen zu dem Herrn, dass er uns bereit macht, auch Ablehnung und Heimatlosigkeit und Bedrängnis und was auch kommen mag, zu ertragen durch seine Gnade. Denn wir kommen nicht einfach aus unserer Kraft und sagen, kein Problem, wo du hingehst, ich werde dir folgen. Sondern wir sagen, ich kann keinen einzigen Schritt mit dir gehen, wenn nicht du mit mir bist, wenn du mir nicht täglich die Gnade schenkst, wenn du mir nicht hilfst, bis ans Ende auszuharren. Und so lasst uns demütigen und nicht unbedacht sein, sondern bedenken, was es kostet und täglich flehen, dass der Herr uns die Kraft dazu schenkt. Nun die zweite Begegnung. Nach Herrn unbedacht trifft Christus auf den Herrn unbereit. Unbereit. Ab Vers 59. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Hier ergreift Christus die Initiative und das ist ein besonderes Erlebnis. Der Herr höchstpersönlich ruft ihm zu, folge mir nach, was für ein Vorrecht, was für eine Gnade. Und es ist interessant, dass Christus das zu ihm sagen muss, denn in Matthäus Kapitel 8 erfahren wir, dass das schon ein Jünger war. In Matthäus Kapitel 8 heißt es, ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm. Hast du gehört? Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm. Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten begraben. Das heißt, es geht hier vermutlich um einen, der schon sich auch unter die Jünger dort mischte und sich selber als Jünger sah. Aber nicht so ganz. Also er war nicht ganz dabei. Anscheinend ist er auch immer wieder nach Hause gegangen oder wir wissen nicht genau, was der Hintergrund ist. Aber der Herr musste noch einmal klipp und klar zu ihm sagen, folge mir nach. Und zwar, um ganz mein Diener zu sein, um deine Zeit darin zu investieren, das Reich Gottes zu predigen. Denn darum geht es konkret. Vers 60 heißt es, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Das ist, was der Herr Jesus von ihm will. Folge mir nach, ja, du folgst mir ja schon nach, sagst du. Ich sage dir, folge mir so nach. Ich möchte, dass du das Wort Gottes verkündigst. Ich möchte, dass du deine Zeit darin investierst, das Reich zu verkündigen. Dann blättern wir ein bisschen weiter, sehen wir dann in Kapitel 10, was dann folgt. Ja, Jesus sendet 70 Jünger aus. Da heißt es ab Vers 1, nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Also Christus sonderte Männer aus, dass sie predigen sollten und dieser Mann sollte das tun. Sei mein Nachfolger, folge mir nach und ich sage dir, verkündige das Reich, investiere deine Zeit, dein Leben darin. Er aber antwortete auf dem Herrn Jesus, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Und achte darauf, er nennt ihn, unseren Herrn Jesus, hier wieder Herr. Das heißt, er räumt ein, der Herr Jesus hat Befehlsgewalt. Folge mir nach, selbstverständlich, ich muss das tun, was der Herr sagt. Wie bei Jesaja, als die Stimme aus dem Himmel kam, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und Jesaja sprach, hier bin ich, sende mich. Natürlich, wenn der Herr mich ruft, zu verkündigen, zu gehen und ihm zu dienen, selbstverständlich bin ich bereit und sage, hier bin ich, sende mich. Aber dieser Mann ist Herr unbereit. Ja, er lehnt mich völlig ab. Er sagt aber, es ist in Ordnung, ich will das gerne tun, aber lass mich zuvor erst einmal etwas abschließen, was ich erledigen muss, was ganz wichtig ist. Er will hingehen, seinen Vater zu begraben. Nun, wir wissen nicht genau die Hintergründe, aber ihr Lieben, mit höchster Wahrscheinlichkeit bedeutet das hier nicht, dass sein Vater schon gestorben war. Wenn dein Vater gestorben ist, dann, jüdischer Sitte, bleibst du bei deinem Vater und du hältst ihm die Totenklage und dann begräbst du ihn am nächsten Tag und dann bist du erstmal eine Woche unrein und du darfst nicht einfach unter die Leute kommen und irgendwie sowas mit den Leuten zu tun haben. Wenn sein Vater schon tot wäre, würde er wohl kaum hier rumlaufen und mit dem Herrn Jesus sprechen, sondern hätte seine Pflicht schon am nächsten Tag vollendet. Wahrscheinlicher, wir wissen es nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlicher ist, dass dieser Mann hier so viel sagt wie, sein Vater ist schon sehr alt und vielleicht schon sehr schwach und sehr krank und sein Tod könnte jeden Moment kommen und er will da sein, um seinen Vater zu begraben. Er will jetzt nicht das Land bereisen und überall predigen. Er möchte gerne in der letzten Stunde bei seinem Vater sein und ihm dann die letzte Ehre erweisen. Und die Schrift weiß, wie wichtig das ist. Wir haben viele Beispiele, wo der Vater stirbt und am Sterbebett noch seinen Sohn segnet und noch Worte weitergibt. Und für einen Juden und auch übrigens für alle anderen Kulturen ist klar, dass das doch einer der höchsten Pflichten ist, der Stunde des Todes bei seinen Eltern zu sein und dann ein ehrenvolles Begräbnis sich darum zu bemühen und das zu geben. Alles andere würde als unwürdig und respektloses Verhalten gewertet werden, als würde man sich nicht kümmern. Der Jünger sagt also, ich kann dir jetzt nicht Vollzeit so ganz nachfolgen, eher Teilzeit sozusagen. Ich muss erst immer bereit sein für meinen Vater, ihn zu Grabe zu tragen. Und wenn das vollendet ist, dann habe ich diesbezüglich keine Verpflichtungen mehr. Dann bin ich da für dich. Dann kann ich dir dienen. Dann kann ich wirklich ein Prediger werden. Dafür hat man doch Verständnis, oder nicht? Und menschlich gesprochen würden wir alle sagen, ja klar, dafür hat man doch Verständnis. Aber wie reagiert Christus darauf? Vers 60. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Die Antwort von Jesus lautet, nein. Nein. Ich bin der Herr. Du willst mein Jünger sein? Lass die Toten ihre Toten begraben. Nun weißt du selber, dass Tote Tote nicht begraben können. Christus meint damit geistlich Tote. Solche, die nicht zum Reich Gottes gehören, die nicht zum ewigen Leben gehören. Sollen sie sich um diese Angelegenheiten kümmern? Andere können sich um dieses Begräbnis kümmern, aber nicht andere können das Reich Gottes predigen, so wie du. Die Zeit ist jetzt gekommen, dass du das Wort Gottes verkündigst. Auf das andere, die jetzt noch tot sind, Leben empfangen, ewiges Leben in der Herrlichkeit. Darum geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und jetzt sagst du, das ist zu hart. Dafür hast du kein Verständnis. Das ist zu hart. Weißt du, worauf uns das hinweist? Weil allen geht es uns so, dass wir denken, das ist aber hart. Weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass wir noch nicht verstanden haben in Gänze, welch hohen Stellenwert Jesus Christus eigentlich hat. Und dann ist das im Vergleich tatsächlich zu ihm die allerwichtigsten Dinge, die du dir vorstellen kannst, vollkommen unwichtig sind. Nichts ist so wichtig, wie Jesus Christus zu folgen und ihm zu gehorchen. Der Respekt vor Christus steht weit höher als jeglicher Respekt vor Eltern und Familie und selbst vor Sterbenden. Nichts ist dringlicher und wichtiger und nötiger, als Christus zu gehorchen. Die Erwartung von Menschen zu erfüllen, ist nicht so wichtig, wie die Erwartung von Christus zu erfüllen. Ist dir das bewusst? Ist dir das klar? Nenne die größte Pflicht, die du dir vorstellen kannst. Die man keinesfalls irgendwie unterlassen würde, wenn Christus dir sagt, dass du ihm jetzt zu dienen hast und diese Sache nicht zu tun hast, dann gehorchen wir ihm. Er ist der Herr des Universums, der König aller Könige. Er ist der Herr auch über Leben und Tod. Er hat diesen Mann gemacht, der stirbt. Und wenn er dich ruft, dann folgst du. Dieser Mann war Herr unbereit. Er war noch nicht bereit, wirklich so in aller Gänze Christus zu gehorchen. Und darum sagt Christus in Lukas Kapitel 14, es ging aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und er sprach zu ihnen. Also viele Menschen folgen Jesus. Und er wandte sich um und was sagt er jetzt zu diesen vielen Leuten? Er sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder, und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Verstehst du? Eigentlich wäre es unrecht, die Beisetzung seines Vaters nicht so zu vollziehen. Aber wenn der Herr Jesus, der Schöpfer, der König aller Könige, dir etwas sagt, dann gehorchst du, ganz egal, wie die Menschen darauf reagieren. Christus über allem. Die Bindung an deine Familie kann tatsächlich auch zur Sünde werden, wenn sie die Bindung zu Christus stört, wenn sie deine Hingabe an Christus schmälert, wenn sie dich zurückhält, ihm ganz zu gehorchen und ihm den Vorrang in allen Dingen zu geben. Manche versuchen bloß nicht, die Toten zu verärgern, aber sind dann lieber bereit, Christus, den Lebendigen und Auferstandenen, zu verärgern. Aber ein Jünger sollte den Gehorsam an Christus über alle stellen, komme, was wolle. Darum, was kommt an erster Stelle? Was ist dir am allerwichtigsten? Ihr Lieben, wir müssen unserem Herrn aufs Wort gehorchen. Christus ist nicht gekommen, den letzten Platz in deinem Leben einzunehmen, sondern den ersten, und alles andere ist seiner unwürdig. Er sitzt auf dem Thron und alles muss ihm untergeordnet werden. Nichts und niemand darf uns dazu bewegen, unserem Herrn Jesus Christus verzögert zu gehorchen oder irgendwelche Bedingungen zu stellen oder zu meinen, dass andere Dinge erstmal geschehen müssten. Sei bereit, Christus zu gehorchen. Wo in deinem Leben überführt dich der Heilige Geist in diesem Moment, wo du nicht bereit bist? Wo es dir wichtiger ist, Menschen zu gefallen? Wo es dir wichtiger ist, mit deiner Familie keine Probleme zu haben? Wo es dir wichtiger ist, irgendwie das, was du dir vorstellst, was wichtig sei, zu erfüllen, als Christus die Ehre zu geben und ihm zu gehorchen? Nun noch drittens und letztens die Begegnung mit Herrn Unbeständig. Herrn Unbeständig, ab Vers 61. Sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr, vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Dieser hier ist bereit, im Gegensatz zu dem davor, gleich Abschied zu nehmen. Er möchte nur noch einmal hingehen und Abschied nehmen von seinem Haus, und dann will er Christus so nachfolgen. An sich, sagen wir, ist das doch eine gute Einstellung. Und wir wissen das, wir haben die Predigtreihe über Elisa gehört. Als er berufen wurde, da hat er auch noch einmal Abschied genommen von Vater und Mutter, hat nochmal ein Fest gemacht, und dann ist er Elia nachgefolgt. Und Elia sagte: Komm, mach das. Dann müsste Christus doch jetzt auch sagen: Komm, nimm Abschied, ist alles in Ordnung, und dann komm zurück. Aber wiederum, Christus kennt doch diesen Mann besser, als er sich selbst kennt. Und Christus durchschaut etwas. Er weiß, dass dieser Wunsch des Abschieds, was das wirklich bedeutet, denn dieser Mann ahnt noch gar nicht, was mit ihm los ist. Er weiß, Christus weiß, dieser Mann hängt noch viel zu sehr an seinem Haus. Und wenn er sich verabschieden wird, er wird immer wieder zurückblicken. Vers 62. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Er ist Herr unbeständig, oder wir könnten auch sagen Herr unentschlossen. Er wird nicht ganz entschieden diesen Weg geradlinig gehen, sondern er wird immer wieder zurückblicken und es im Grunde bereuen, dass er dann diesen Weg Christus nachgegangen ist. Er wird immer wieder voll Sehnsucht nach seinem alten Leben und seinem alten Umfeld und seiner alten Heimat sein. Ja, vielleicht kannst du dir das vorstellen, wie die Menschen damals mit ihrem Pflug über das Feld zogen, um diese Furchen zu ziehen, damit dann die Saat gesät werden konnte. Und du kannst nur eine gerade Linie ziehen übers Feld, wenn du nach vorne schaust und diesen Punkt fixierst. Wenn du zurückschaust, dann wird das alles krumm und schief und man weicht ab und diese ganze Arbeit taugt nichts, dann kannst du es gleich sein lassen. So auch, wenn du Christus folgst, aber unentschlossen bist und unbeständig. Wenn du ihm nachfolgst, so aber immer wieder zurückschaust, dich immer wieder zurücksehnst nach der Welt und ein geteiltes Herz hast und nicht ganz bei der Sache bist, dann bist du untauglich für das Reich Gottes. Das heißt unbrauchbar. Man kann nichts mit dir anfangen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Denk an Lots Frau, die zurückschaute. Sie schaute nicht aus Neugier, wie das aussieht, dass eine Stadt verbrannt wird. Sie schaute aus Sehnsucht zurück. Und darum erstarrte sie zu einer Salzsäule. Oder denk an die Israeliten, die herausgeführt wurden, aber sich immer wieder zurücksehnten nach Ägypten. Sie kamen um in der Wüste. Es funktioniert nicht. Christentum bedeutet, auf Christus zu schauen und ihm nachzufolgen und nicht abzuweichen. Zu vergessen, was dahinter liegt. Christus zu folgen, ohne es zu bereuen. Paulus sagt in Philipper Kapitel 3, Vers 13: Brüder, ich denke von mir selbst nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Christus wusste, dass dieser Mann, wenn er seine Familie besucht und wenn er Abschied nimmt, dass er in Wirklichkeit niemals von ihnen loskommt. Es wird ihn immer wieder hinziehen, weil sein Herz nicht in Wirklichkeit mit ihm gegangen ist. Das gilt übrigens nicht nur auf menschliche Beziehungen hin zu sagen, sondern auch auf Sünden in deinem Leben. Du musst dich gänzlich von denen trennen. Du kannst dich nicht im Guten verabschieden von Sünden. Darum sagt Spurgeon, oh junger Mann, wenn du daran denkst, die Welt zu verlassen, fürchte dich vor Verabschiedungen. Diese Abschiede waren der Ruin von Hunderten von hoffnungsvollen Menschen. Sie sind fast überzeugt worden, aber dann sind sie zu ihren alten Gefährten gegangen, nur um ihnen den letzten Kuss und den letzten Handschlag zu geben. Und wir haben nichts mehr von ihnen gesehen. Es ist ein gefährliches Unternehmen, dieser Versuch, sich nach und nach von der Welt zu trennen, sanft und auf höfliche Art und Weise, Schritt für Schritt. Dann wird man es niemals tun. Kein Mensch wird auf diese Weise ein Nachfolger Christi. Nein, wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus, verwandelt man sich sofort vom Feind zum Freund Christi und ruft direkt, Herr, wer bist du und was willst du, dass ich tue? Das ist wahre Bekehrung. Und ist es nicht ganz häufig so, dass man den Eindruck hat, dass man ein geteiltes Herz hat? Und dass man den Eindruck von Menschen hat, dass sie zurückblicken und dass sie nicht geradlinig und entschlossen sind? Spurgeon sagt dann weiter, beurteile einen Mann nach seinen Gesprächen. Ist da Christus an erster Stelle? Oder erkennst du zum Beispiel die stärksten Emotionen, allerdings ausgelöst vielleicht durch Politik und nicht durch Christus? Ich kenne einige unserer Brüder, sagt Spurgeon, sehr respektable Menschen, daran habe ich keinen Zweifel. Aber wenn es ein Treffen gibt, wo politische Fragen besprochen werden, da sind sie hellauf begeistert. Sie rufen Hurra, sie schwärmen geradezu und benehmen sich so, als müsse man ihnen eine Zwangsjacke anlegen. Aber gehen sie zu der Gebetsversammlung. Hier sind sie zu Tode gelangweilt. Wenn irgendetwas für Christus getan werden muss, dann kannst du sie nicht aufrütteln. Es scheint so, dass sie in einen einschläfernden Zustand versetzt worden sind. Möge Gott uns aus diesem Zustand des Herzens, ja des Lebens retten. Wenn Christus nicht der Erste ist, sollte er es doch sein. Und wenn wir ihn nicht zum Ersten machen, über gänzlich alle Dinge, ja, dann kennen wir ihn überhaupt nicht. Du bist kein Christ, wenn du nicht ganz ein Christ bist. Wenn nicht jeder Teil von dir Christus geweiht ist, fürchte ich, dass kein Teil bei dir ihm geweiht ist. Auf jeden Fall wird diese fehlerhafte Jüngerschaft niemals viel Frucht bringen oder Gott viel Ehre bringen. Über diese zweite Klasse von Möchtegern-Jüngern war unser Meister beunruhigt und wir sind es auch. Was ist es, was seine wahre Leidenschaft ist? Was ist es, worauf du schaust? Worauf du zielst mit deinem ganzen Leben? Bist du ein beständiger Nachfolger Jesu Christi oder wendest du dich ständig um? Wir wissen nicht, was aus diesen drei Männern geworden ist, ob sie Christus nur nachfolgen oder nicht. Wir erfahren auch gar nicht ihren Namen, da es vielmehr darum geht zu fragen, sind wir ein Herr oder eine Frau unbedacht? Dass wir nicht darüber nachdenken, was es eigentlich kostet und dass wir aufgeben, wenn es schwierig wird? Und sind wir ein Herr oder eine Frau unbereit, dass uns Dinge wichtiger sind als die Ehre und der Gehorsam Jesu Christi? Sind wir vielleicht ein Herr oder eine Frau unbeständig, dass wir vielleicht nachfolgen, aber eigentlich sind wir unentschlossen und haben ein geteiltes Herz und schauen immer wieder zurück? Lass uns doch schauen auf unseren Herrn Jesus Christus, der niemals wankelmütig noch unbeständig war, sondern seinen Weg nach Jerusalem ging, entschlossen. Auf ihn sollen wir tatsächlich schauen und ihm sollen wir nachahmen. Darum heißt es im Hebräerbrief dann auch, ab Kapitel 12, ab Vers 1, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Wie denn? Wie denn? Indem wir darauf schauen, oh, wir schaffen das schon und wir sind nicht so wie dieser Herr unbedacht und so weiter und so fort. Wir schaffen das? Wie denn? Wie können wir bestehen in diesem Lauf? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der, was hat er getan? Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet ihn, schaut ihn euch ganz genau an, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Warum war der Herr Jesus so entschlossen, so geradlinig? Warum hat er sein Leben hingegeben? Damit auch wir von ihm erlöst, ihm folgen. Aufschauen zu ihm, der der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist und seinem Glauben nachahmen und nicht ermüden und nicht ermatten, sondern den Weg laufen bis ans Ende und er wird uns bewahren bis ans Ende, denn er hat unseren Glauben angefangen, er wird ihn auch vollenden. Und so lasst uns schauen auf diesen Weg, den er gegangen ist. Lasst uns nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Christus, der sein Leben hingegeben hat für uns. Er vermag uns auch hindurchzutragen. Und darum sei ihm alle Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.